Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Die Wahlen zum Europäischen Parlament, sie haben eine Vielzahl von relevanten Ergebnissen hervorgebracht und zugleich eine Menge Fragen aufgeworfen auf europäischer Ebene, aber auch in den einzelnen Mitgliedsländern. Die Christdemokraten, sie wurden bei der europaweiten Wahl erneut stärkste Kraft. Allerdings sind rechte Parteien und Gruppierungen erheblich gestärkt worden, darunter auch die AfD. Bleibt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Amt und auf welche Stimmen wird sie sich stützen können? Das ist eine entscheidende Frage. Welche Folgen hat die Schlappe der Ampelparteien für die Koalition in Berlin? SPD, Grüne und Liberale kamen zusammen auf gerade einmal 30%. Vor allem die Grünen mussten federn lassen. CSU-Chef Söder meint, die Ampel sei faktisch abgewählt worden. Bundeskanzler Scholz gab sich am Nachmittag demütig.
Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht. Keiner ist gut beraten, der jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen will. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir unsere Arbeit machen, dafür zu sorgen, dass unser Land modern wird, dass es vorankommt und im Übrigen sich darauf vorzubereiten, dass die Zustimmung immer größer werden wird, sodass man auch bei der nächsten Bundestagswahl die Ergebnisse dieser Arbeit zur Wahl stellen kann und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger für die Arbeit hat. Das muss jetzt für alle der Maßstab sein, sich anzustrengen und die Aufgaben zu lösen, vor denen wir stehen.
Bundeskanzler Olaf Scholz. Was kommt aber auch auf Frankreich zu? Präsident Macron hat ja gestern Abend bereits das Parlament aufgelöst und für Ende Juni Neuwahlen ausgerufen. Und das vor dem Hintergrund eines klaren Wahlsiegs der Rechtspolitikerin Marine Le Pen. Wir berichten aus Brüssel, Berlin, Paris und Rom. Außerdem, der Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, wird nicht Mitglied seiner Delegation im Europaparlament. Und mit Frank-Walter Steinmeier war erstmals ein deutscher Bundespräsident beim Gedenken im französischen Oradour sur Glane, wo vor genau 80 Jahren die SS ein Massaker verübt hat. Gleich im Anschluss hören Sie den Hintergrund mit dem Titel »Nichts gelernt« über den Fachkräftemangel in deutschen Kitas. Die Europäische Volkspartei um Manfred Weber und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sie fühlt sich als die Siegerin der Europawahlen. Tatsächlich ist sie als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorgegangen. Daraus leitet sie den Anspruch auf eine zweite Amtszeit für die Kommissionspräsidentin ab. Doch davor stehen zahlreiche Gespräche und Verhandlungen mit den EU-Mitgliedsländern und im neu gewählten EU-Parlament. Klaus Remme.
Die EVP-Gruppe konservativer Parteien, wozu auch die Union gehört, ist nicht nur mit Abstand größte Fraktion im neuen Europäischen Parlament, sondern anders als SPD, Liberale und Grüne hat sie mit derzeit 186 Sitzen 10 Mandate hinzugewonnen. Kein Wunder, dass Ursula von der Leyen als EVP-Spitzenkandidatin schon gestern kurz vor Mitternacht sagte, sie sei mit Blick auf eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin sehr zuversichtlich.
I'm definitely confident what my running for a second mandate is concerned.
Heute stand von der Leyen an der Seite von CDU-Chef Friedrich Merz in der Berliner Parteizentrale. Ihre Fraktion sei ein Stabilitätsanker im neuen Parlament, so die Wahlsiegerin. 2019 kam sie durch ein informelles Bündnis mit Sozialdemokraten und Liberalen ins Amt. Und auch wenn beide Partner Verluste hinnehmen müssen, die S&D-Fraktion leichte, -4 Sitze, die Liberalen heftige Verluste, -23 Mandate, sagte von der Leyen heute.
Es gibt weiterhin eine Mehrheit für ein starkes Europa in der Mitte des politischen Spektrums. Mit anderen Worten, die Mitte hat gehalten.
Man habe gut zusammengearbeitet, deshalb werde sie auf der Suche nach einer Mehrheit zunächst auf diese beiden Gruppen zugehen. Doch für eine verlässliche, absolute Mehrheit benötigt Ursula von der Leyen weitere Stimmen. Und Sozialdemokraten und Liberale machten heute klar, ihre Unterstützung gilt nicht bedingungslos. Wirbt von der Leyen auch um Stimmen rechts von der EVP, dann sind sie raus. So die Signale heute. Hier SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley im Willy-Brandt-Haus in Berlin.
Wir werden nicht mit Rechtspopulisten und mit Rechtsextremen zusammen ins Boot steigen. Das machen wir nicht. Wenn die Union und die EVP diese demokratische Mehrheit möchte, dann stehen wir dazu auf jeden Fall bereit.
Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Spitzenkandidatin der FDP, sagte heute hier in Brüssel bei einer Veranstaltung der Europäischen Bewegung Deutschlands.
Es gibt nicht ein bisschen rechts und ein bisschen mehr rechts. Es gibt Nationalisten, die mögen mal den Mantel anhaben, mal dem. Ich warne davor, mit denen zusammenzuarbeiten. Wenn dieser Riss groß wird und Nationalisten Einfluss haben auf demokratische Kräfte, Gnade uns Gott. Und ich meine das wirklich sehr, sehr deutlich. No way.
Keine Stimme von rechts. Diese Bedingung potenzieller Partner von der Leyen bringt die Grünen ins Spiel. Trotz massiver Verluste, sie verlieren 18 Mandate, könnten die Grünen wichtig werden. Die Brandmauer nach rechts muss dafür stehen, meinte denn auch Sergej Lagodinsky heute in Brüssel, der als grüner Abgeordneter wiedergewählt wurde.
Für uns gibt es drei Bereiche, die wichtig sind. Das ist Demokratieverteidigung. Zweitens geht es um Handlungsfähigkeit der EU. Da sind wir, glaube ich, alle auf einer Linie. Und drittens, wir müssen in der Tat darüber reden, was passiert mit dem Green Deal. Und wie kriegen wir es hin, dass dieses Projekt von der Leyen, die wir ja alle gemeinsam umgesetzt haben, weiterhin lebt und sich entwickelt.
Da sind Konflikte programmiert, steht für die EVP doch nicht länger der Green Deal, also die Klimaschutzpolitik, sondern Wirtschaftsfreundlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund. Gut möglich, dass mit diesen Akzenten auch Verbündete in der rechten EKR-Fraktion zu finden sind. EKR und die Rechtsaußenfraktion ID haben Sitze hinzugewonnen. Ihre endgültige Stärke ist noch offen, denn etwa 100 Abgeordnete sind noch nicht Teil einer politischen Gruppe im neuen Parlament. Doch schon jetzt reichen die Stärke von Marine Le Pen und die anstehenden Neuwahlen in Frankreich für Sorgen bei Nicolai von Ondarza, dem Leiter der EU-Forschungsgruppe Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er sagte heute hier in Brüssel:
Das ist ein Hochrisikospiel, das Macron da eingeht. Das Risiko ist nicht gering, dass wir in wenigen Wochen auch in Frankreich eine Rechtsaußenmehrheit im nationalen Parlament haben. Und das überschattet, finde ich, ein Stück weit dieses Signal von die Mitte hält, die eigentlich von diesen Europawahlen, wenn wir jetzt die gesamte Europäische Union uns angucken, ausgehen könnte.
Die Suche nach Unterstützung für oder gegen die Mitte, sie dominiert in den nächsten Tagen.
Nicht nur in Brüssel hat man das Ergebnis der EU-Wahlen mit großer Spannung erwartet, auch für die Regierungskoalition. In den einzelnen Mitgliedstaaten sind die Wahlen nicht ohne Bedeutung, zum Beispiel in Berlin. Die Forderungen der Opposition nach Neuwahlen sind zwar Ritual, spurlos wird die Schlappe allerdings an den Ampelpartnern nicht vorbeigehen. Gudler Geuter über Verlierer und Sieger.
So klingen Sieger.
Ich wollte, dass wir ein 30er-Ergebnis erzielen. Das haben wir genau erreicht. Damit ist aber auch gesagt, dass wir uns hier nicht zurücklehnen.
Gestern war ein sehr guter Tag für die Demokratie.
Seit gestern wissen wir, dass es die absolut richtige Entscheidung war, die neue Partei zu gründen. Und dass unsere Analyse stimmte, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die vorher eigentlich nicht mehr wussten, wen sie wählen sollen und die jetzt wieder eine politische Heimat finden.
Das Wahlergebnis habe für ihn an der Untergrenze der Erwartungen gelegen, sagt Friedrich Merz, dessen CDU mit deutlichem Abstand als stärkste Kraft aus den Wahlen zum Europäischen Parlament hervorgegangen ist. Alice Weidel sieht für die AfD, zweitstärkste Kraft bundesweit, deutlich stärkste Kraft in Ostdeutschland, keinen Grund für Abstriche an die Zufriedenheit und ebenso wenig Sarah Wagenknecht, deren Bündnis aus dem Stand 6% erreicht hat. Und sie alle sind sich einig, dass ihre Stärke auch die Schwäche der Ampel ist.
Es war am Ende auch eine Abrechnung mit der Bundesregierung.
Die Menschen haben Angst um ihre Zukunft, weil die Politik keine Antworten mehr geben kann auf die drängendsten Fragen dieser Zeit.
Es ist ein totaler Absturz der Ampel, ein völliger Vertrauensverlust von SPD natürlich, aber auch von den Grünen.
Neben Merz und Weidel sagt das auch CSU-Chef Markus Söder. SPD, Grüne und?
Die FDP mit einem miserablen Ergebnis.
So formuliert es Friedrich Merz. Ganz anders sieht es die FDP selbst.
Das ist für uns eine Stabilisierung auch in der Bundespolitik.
Meint Christian Lindner zu den 5,2%, mit denen die Liberalen um weniges unter dem Ergebnis von 2019 liegen. Für ihn ein Signal,
dass wir auch politisch nutzen wollen.
Deutschland müsse wirtschaftlich wieder auf die Erfolgsspur kommen, fordert er. Der Wähler erwarte Steuerung und Kontrolle bei der Migration und mehr Erklärung, warum Deutschland die Ukraine unterstützt. Die Forderung von Markus Söder und anderen, der Kanzler möge die Vertrauensfrage stellen, weist Lindner allerdings zurück. Verglichen mit dem Ergebnis der letzten Europawahl sind die Grünen die Verlierer der gestrigen Abstimmung. 11,9%, das ist ein Minus von 8,6. Und ein Ergebnis, das deutlich unter dem der letzten Bundestagswahl liegt. Dabei verlieren die Grünen genauso an die CDU wie an Nichtwähler und Sonstige.
Wir stehen vor der Aufgabe, beides hinzubekommen, unser Kernklientel zu erreichen und zu mobilisieren und dabei weiterhin auszugreifen.
So Ricarda Lang. Noch deutlicher sagt Kevin Kühnert für die SPD.
Es gibt überhaupt gar nichts schön zu reden. Wir haben ein ganz schlechtes Ergebnis gestern eingefahren, für das wir die Verantwortung auch nicht irgendwo anders suchen können.
13,9%. Das ist der schlechteste Wert, den die Genossen je in einer bundesweiten Wahl erreicht haben. Man soll heißen, die SPD und die Ampel habe den Anschluss an Teile der Gesellschaft verloren.
Wir sehen das im Osten der Republik, wir sehen das in den sehr ländlichen Räumen, wir sehen das bei Menschen mit kleineren Einkommen. An dieser Erkenntnis kommen wir nicht vorbei.
So ein ratloser Kevin Kühnert, denn mit Friedensschaffung und Sicherung und mit sozialer Gerechtigkeit habe man auf die richtigen Themen gesetzt, nur
dann müssen wir für uns festhalten, dass es uns nicht glaubwürdig genug gelungen ist, uns mit diesen Schwerpunkten zu verbinden.
Wie die SPD, so verliert auch die Linke Wähler in verschiedene Richtungen. Martin Schirdewan zieht daraus den Schluss.
Es mangelt uns im Moment an einem klaren Markenkern als Partei Die Linke.
Es gibt für viele viel zu beraten in den kommenden Tagen.
Maximilian Krah, er war der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Öffentliche Auftritte wurden ihm allerdings untersagt, nachdem unklare Verbindungen nach Russland und nach China öffentlich bekannt wurden und nachdem er in einem Interview die nationalsozialistische SS relativiert hatte. Marine Le Pen hat bereits im Vorfeld der Wahl dafür gesorgt, dass die AfD aus der gemeinsamen Fraktion entfernt wird. Jetzt haben die neu gewählten EU-Abgeordneten der AfD entschieden, Krah wird nicht Teil ihrer Delegation sein. Nadine Lindner berichtet.
Es ist ein selbstbewusster Auftritt der AfD-Parteispitze nach dem guten Abschneiden bei der Europawahl.
Wir haben 35-40% neue Wähler dazugewonnen. Allein wenn man sich die Wählerwanderung anschaut, spricht das dafür, dass wir auf das richtige Programm und vor allen Dingen auf die richtigen Themen gesetzt haben. Wir haben nämlich Alleinstellungsmerkmale zu dem Einheits- und Konsensbrei der anderen Parteien.
Am frühen Nachmittag traten Tino Chrupalla, Alice Weidel und René Aust in Berlin vor die Presse. Aust, der auf Platz 3 der Europaliste angetreten war, ist neuer Delegationsleiter der AfD-Europaabgeordneten. Er war bisher Landtagsabgeordneter in Thüringen. Aust wird nun für die AfD die Verhandlungen mit möglichen Bündnispartnern, wie zum Beispiel dem französischen Rassemblement National, kurz RN, führen. Man habe bei der Wahl gut abgeschnitten und werde selbstbewusst auftreten.
Wir hatten heute ja zunächst mal die Konstituierung des Deswegen hat es heute noch keine Kontakte gegeben. Aber natürlich werden wir die Ergebnisse der heutigen Konstituierung auch den europäischen Partnern für die Zukunft eben auch mitteilen.
Einfach wird die Annäherung nicht, denn die AfD war kurz vor der Europawahl aus der ID-Fraktion ausgeschlossen worden. Anlass war eine verharmlosende Äußerung von Spitzenkandidat Maximilian Krah über den Nationalsozialismus, genauer gesagt über die SS. Bereits am Vormittag war die Bombe während eines Treffens der neuen AfD-Europaabgeordneten geplatzt. Denn Spitzenkandidat Maximilian Krah wird nicht Teil der neuen AfD-Delegation sein. Er bekam 8 Gegenstimmen aus den eigenen Reihen, nur 4 stimmten für seinen Verbleib, 3 enthielten sich. Krah sah sich im Wahlkampf einer Reihe von Vorwürfen ausgesetzt. Zu den SS-Äußerungen kamen Ermittlungen gegen einen engen Mitarbeiter wegen Spionagevorwürfen für China sowie Verbindungen zum russlandfreundlichen Netzwerk Voice of Europe. Auch die Nummer 2 auf der Europaliste, Peter Büstron, stand unter Beschuss. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit ermittelt. Es geht um mutmaßliches Geld aus Russland. Doch im Gegensatz zu Krah wird Büstron der neuen AfD-Delegation angehören. Deren neuer Chef René Aust begründete, warum Büstron im Gegensatz zu Krah in die Delegation aufgenommen wird.
Herr Büstron hat beispielsweise heute Morgen auch der Delegation umfangreich dargelegt, wie er rechtlich gegen die Anwürfe vorgeht. Das war vielen von uns überhaupt nicht bekannt, von eidesstattlichen Versicherungen, über beispielsweise Klagen, über Unterlassungsklagen.
Deutlich wurde an diesem Tag 1 nach der Europawahl auch, wie massiv die AfD AfD von Wählerwanderungen von anderen Parteien profitiert. Hinzu kommt, sie schneidet nicht nur in der Arbeiterschaft, sondern auch bei jungen Wählerinnen und Wählern gut ab und kann bei den 16- bis 24-Jährigen so viel wie in keiner anderen Altersgruppe dazugewinnen. Parteichefin Weidel führt das neben Social-Media-Kampagnen unter anderem auf die Situation in den Schulen zurück.
Diese Gruppe sieht genau, wie es an den Schulen aussieht. Wir haben das Problem in westdeutschen Großstädten der migrantischen Überforderung.
Zudem würden junge Menschen stark unter Preissteigerungen und hohen Energiekosten leiden, so Weidel. Der Tag 1 nach der Europawahl zeigte aber auch, dass der wahre Fokus der AfD auf den Landtagswahlen im September liegt.
In Frankreich, da dauerte es nicht lange, dass das ganze Debakel für Macrons Partei Renaissance offenbar wurde. Der Präsident reagierte umgehend und kündigte die Auflösung des Parlaments sowie Neuwahlen an. Ein Spiel allerdings mit hohem Risiko. Julia Borutta aus Paris.
Hat Macron das Land in eine Krise gestürzt oder einen vielversprechenden Befreiungsschlag gewagt? Das ist die Frage, die heute alle umtreibt. Es kursiert die These, Macron wolle den Rassemblement National demaskieren. Wenn der erstmal Regierungsverantwortung habe, werde er sich schon selber entlarven, so das Kalkül. Nicht alle Mitstreiter Macrons glauben, dass diese Rechnung aufgeht. Zum Beispiel Parlamentspräsidentin Yael Braun-Pivet. Sie hätte das Macron-Lager im Parlament gerne auf andere Weise gestärkt. Es hätte einen anderen Weg gegeben. Wir hätten eine Koalition schmieden können, einen Regierungspakt. Der Präsident sieht diese Möglichkeit nicht und ich nehme seine Entscheidung zur Kenntnis. Auch Vertreter des linken Spektrums halten Macrons Strategie für hochriskant. François Ruffin von der linksextremen La France Insoumise sagte in der Nacht: Wir haben einen Spinner an der Spitze des Staates. Das ist ein Pyromane. Macrons Partei wird sich eine zweite Klatsche einfangen. Das ist alles. Was bleibt, um den Rassemblement National zu stoppen, ist deshalb nur die Linke. Ich sage das mit sehr viel Ernsthaftigkeit und Verantwortung. Wir brauchen eine vereinte Linke. Doch wie soll diese geeinte Linke zustande kommen? Im Wahlkampf haben sich die Mitglieder des linken Oppositionsbündnisses NUPES scharf attackiert. Die Linksextremen haben den Gaza-Krieg genutzt, um die Sozialisten zu diffamieren. Sie stünden nicht eindeutig auf der Seite der Palästinenser, die einen Genozid erlebten. Auch im rechten Lager geht es heute um die Frage von möglichen Wahlbündnissen. Denn der Rassemblement National müsste die Anzahl seiner Sitze in der Nationalversammlung von 88 auf 289 steigern, um eine absolute Mehrheit zu erreichen. Ein gigantischer Kraftakt. Doch Sébastien Chenu, stellvertretender Parteipräsident, ist optimistisch. Schließlich sei seine Partei gerade in fast allen Wahlkreisen auf Platz 1 gelandet. Wir verkörpern die Hoffnung. Viele Franzosen glauben, dass es Frankreich mit unseren Rezepten besser gehen könnte. Ja, das ist eine große Verantwortung, aber wir sind bereit. Präsident Macron hat davon gesprochen, Klarheit bekommen zu wollen. Doch drei Gründe sprechen für mehr Chaos als für mehr Klarheit. Erstens, es ist unwahrscheinlich, dass Macrons Lager, das jetzt nur eine relative Mehrheit hat, nach den Wahlen eine absolute Mehrheit erringt und durchregieren könnte. Zweitens, wenn der extrem rechte RN die absolute Mehrheit bekommt, gäbe es eine Kohabitation. Das heißt, Macron müsste einen RN-Premierminister ernennen. Zähes Ringen um jeden Millimeter Politik wäre vorprogrammiert. Und drittens, sollte es keinem Lager gelingen, eine absolute Mehrheit zu bekommen, wäre das Land entweder auf unerprobte Koalitionen oder auf wechselnde, wackelige Mehrheiten angewiesen. Und damit vermutlich auf Jahre hinaus gelähmt.
Giorgia Meloni wird die italienische Ministerpräsidentin mit ihren Fratelli d'Italia zur Königsmacherin in Brüssel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte ja offen gelassen, ob sie sich auch durch die Postfaschisten würde wählen lassen. Allerdings haben Sozialdemokraten und Grüne in Deutschland bereits klar gemacht, eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten kommt für sie nicht in Frage. Nach Meinung von Beobachtern wird gerade vor dem Hintergrund einer geschwächten Regierung in Frankreich und in Deutschland Meloni ihre Macht aber ausbauen können. Aus Rom, Jörg Sesselberg.
Die Musikwahl als programmatische Botschaft. Giorgia Meloni feierte auf der Nachwahlparty im Luxushotel Parco dei Principi in Rom ihren Sieg bei der Europawahl mit der italienischen Nationalhymne. Die Ansage der Ministerpräsidentin in ihrer kurzen Rede an ihre Anhängerinnen und Anhänger, Dieser deutliche Wahlerfolg gebe ihr und ihrer rechten Regierung international mehr Gewicht. Ich bin stolz, dass sich diese Nation zum G7 und in Europa mit der stärksten aller Regierungen präsentiert. Eine indirekte Botschaft Richtung Berlin und Paris, dass Meloni künftig mehr Einfluss einfordert. Während Olaf Scholz und Emmanuel Macron in der Europawahl schwere Wahlniederlagen hinnehmen mussten, haben im drittgrößten EU-Land Italien die Wählerinnen und Wähler Meloni den Rücken gestärkt. Mit knapp 29% hat die Chefin der extrem rechten Partei Brüder Italiens ihr Ergebnis sogar noch etwas verbessert im Vergleich zum bereits deutlichen Sieg in den nationalen Parlamentswahlen vor 2 Jahren. Die Macht hat Meloni bislang nicht geschadet, im Gegenteil. Ganz bewusst hat die Regierungschefin versucht, in Italien die Europawahl auch zu einer Abstimmung über ihre Person zu machen und sich symbolisch auf Platz 1 der Wahlliste ihrer Partei setzen lassen. Das Kalkül ist aufgegangen. In ihrer Siegesrede in der Nacht konnte Meloni feststellen: Nach fast 2 Jahren Regierung in schwerstmöglichem Umfeld haben uns die Menschen nicht mehr gesagt, wir hoffen, dass ihr seid, sondern ihr seid es. Und das hat für uns, für mich persönlich, einen enormen Wert. Was Meloni nun konkret auf europäischer Ebene vorhat, hat sie nach ihrem Sieg noch nicht verraten. Im Wahlkampf hat Italiens Ministerpräsidentin betont, sie kämpfe dafür, ihre rechte Parteienfamilie in der Europäischen Union so stark wie möglich zu machen. Eine Zusammenarbeit mit Frankreichs Marine Le Pen hat Meloni dabei nicht ausgeschlossen. Zweitstärkste Partei in Italien ist der sozialdemokratische PD geworden. Die größte Oppositionskraft zeigte sich von ihrer Niederlage bei der nationalen Parlamentswahl vor 2 Jahren erholt und steigerte sich auf rund 24%. Großer Wahlverlierer in Italien ist Melonis Koalitionspartner, die rechtspopulistische Lega Matteo Salvinis. Vor 5 Jahren war die Lega mit 33% mit Abstand stärkste italienische Partei, jetzt kommt sie nur noch auf rund 9%. Auch die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung musste schwere Verluste hinnehmen und sackte ab auf rund 10%. Hinzugewinnen konnte dagegen die von Silvio Berlusconi gegründete Partei Forza Italia, die sich auf fast 10% verbesserte und die Lega überholte. Auch den Vereinten Grünen und Linken gelang in Italien ein Erfolg. Ihr Bündnis erreichte rund 6,5% der Stimmen. Damit übersprangen die Grünen und Linken problemlos die in Italien geltende 4%-Hürde.
Der Name steht für eines der brutalsten Kriegsverbrechen, das die SS verübt hatte, Oradour sur Glane. Deutsche Soldaten ermordeten über 600 Kinder, Frauen und Männer und brannten anschließend den Ort nieder. Heute, vor genau 80 Jahren war das, und erstmals reiste mit Frank-Walter Steinmeier ein Bundespräsident zur Gedenkfeier. Stefanie Markert.
Fanfaren für die Toten auf dem Friedhof Oradours. Erstmals hat ein französischer Präsident einen Bundespräsidenten am Jahrestag des Massakers eingeladen. Beide haben einen gemeinsamen Kranz. Auf der einen Seite sind die Blumen blau-weiß-rot, auf der anderen rot und gelb. Beide gehen an die Gräber, verneigen sich vor den 2 Glassärgen mit den Knochenresten der Märtyrer, stehen Arm in Arm. Oradour hat Frank-Walter Steinmeier keinen roten Teppich ausgerollt. Zwischen den Sitzreihen der Ehrengäste liegt ein grüner wie ein Band der Hoffnung. Nein, auch die deutsche Hymne erklingt nicht und Steinmeier hält seine Rede auch nicht auf Deutsch.
Je suis ému et reconnaissant de pouvoir aujourd'hui m'adresser ici.
Ich bin bewegt und dankbar, dass ich heute als Deutscher an diesem Ort zu Ihnen allen sprechen darf. Ich möchte im Namen Deutschlands meine Erschütterung und meine Trauer zum Ausdruck bringen über die unfassbaren, die so grausamen und unmenschlichen Verbrechen, die Deutsche hier begangen haben. Gerade am Tag nach den europäischen Wahlen sage ich, vergessen wir nie, was Nationalismus und Hass in Europa angerichtet haben. Vergessen wir nie das Wunder der Versöhnung, das die Europäische Union erreicht hat. Schützen wir unser vereintes Europa.
Protégeons notre Europe unie.
Mutige Menschen hätten ein Versöhnungswerk begonnen, so der Bundespräsident. Oradour und das bayerische Hersbruck, Ort eines KZ-Außenlagers, schließen einen Freundschaftsvertrag. Staatsmänner könnten vorangehen, so Steinmeier, aber wirkliche Versöhnung geschehe im Alltag. Dafür lieferten Steinmeier und Macron ein starkes Bild. Sie standen Hand in Hand mit 2 Enkelinnen vor den Ruinen Oradours. Karin ist Nachfahrin Adolf Heinrichs, eines SS-Mannes, der damals blutjung mit seinem Maschinengewehr Menschen erschoss, sich der Justiz stellte, als ihn Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilte. Die bundesdeutschen Gerichte aber waren an einer Aufarbeitung nicht interessiert.
Also starb, war ich
Er sei zeitlebens schwerkrank gewesen, früh gestorben, erinnert sich seine Enkelin in dunklem Kostüm. In weißem Hosenanzug Agathe, die Enkelin des bis zu seinem Tode im vorigen Jahr letzten Augenzeugen des Massakers, Robert Ebras. Beide Enkelinnen leben die Versöhnung, haben damit in Oradour viel bewegt. Emmanuel Macron zitiert in seiner Rede ein Gedicht.
Oradour n'est plus qu'un cri.
Oradour ist nur noch ein Schrei, Name des Hasses der Menschen, Name ihrer Schande. Es mussten 10, 20, 50, 80 Jahre vergehen, damit Oradour auch für Gedenken und Versöhnung steht. Möge dieser Name den Akzent wieder auf den Frieden setzen. So sprechen wir Oradour heute aus.
Noch nie hat es so viele bewaffnete Konflikte gegeben wie im vergangenen Jahr. Zu diesem Ergebnis kommen die führenden Friedensforschungsinstitute in ihrem Jahresgutachten, das heute vorgelegt wurde. Wladimir Balzer.
Die Welt stehe vor akuten globalen Gefahren. Die Zahl der Toten auf einem Höchststand, die Erfolge gerade der 90er und 2000er Jahre mit multilateralen Verträgen, funktionierenden internationalen Institutionen und demokratischen Errungenschaften scheinen dahin. Wir leben, so formulieren sie es unisono, in einer Welt ohne Kompass. Ursula Schröder vom Hamburger Institut für Friedensforschung sieht es so.
Wir haben in allen Weltregionen Kriege und Konflikte, die es zu befrieden gilt. Und die internationale Ordnungsarchitektur erodiert vor unseren Augen.
Zwei Kriege beschäftigen die Forscher für den Frieden ganz besonders. Russlands Feldzug gegen die Ukraine und die Gewalt im Gazastreifen. In beiden Fällen fordern sie international abgestimmte, konsequente diplomatische Strategien. Im Gazakrieg wird zwar das Recht auf Selbstverteidigung Israels betont, aber die Bundesregierung wird auch aufgefordert, kurzfristig diplomatische Initiativen für eine Verhandlungslösung zusammen mit regionalen Partnern zu finden und langfristig eine internationale Mission in Gaza zu unterstützen. Darüber hinaus sollte die, Zitat, normative Leitfunktion des Internationalen Gerichtshofs auch in diesem Fall anerkannt werden. Die Bundesregierung solle sich mit, Zitat, Nachdruck für die Befolgung der Anordnungen einsetzen, womit etwa ein Ende der Rafah-Offensive gemeint ist. Und dann eine Forderung, die in der Bundesregierung zurzeit auf wenig Gegenliebe stoßen dürfte. Eine Anerkennung Palästinas als Staat. Ein weiterer Schwerpunkt, einer der wichtigsten wissenschaftlichen Friedensanalysen des Jahres, ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die Erwartungen an die bevorstehende Friedenskonferenz in der Schweiz und die Wiederaufbaukonferenz in Berlin sind bei den Forscherinnen und Forschern nicht allzu hoch, weil bestimmte Bedingungen noch nicht erfüllt seien. Ursula Schröder vom Hamburger Institut für Friedensforschung formuliert ihre Erwartungen an das Treffen in der Schweiz.
Ein Ergebnis dieser Konferenz sollte es sein, Verhandlungen in der Zukunft überhaupt denkbar zu machen. Denn derzeit zeigen beide Konfliktparteien, vor allem Russland, aber auch die Ukraine, kaum Bereitschaft zu ernsthaften Verhandlungen.
Was diese Verhandlungen konkret bewirken können? Christopher Dase vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung entwirft ein Bild, das die Vorstellungen der Friedensforscher immer wieder bestimmt. Internationale Lösungen, politische Initiativen auf mehreren Schultern verteilt.
Zunächst steht natürlich ein Waffenstillstand an. Und wir denken, vielleicht so etwas könnte hilfreich sein, wie über eine Treuhandschaft nachzudenken, eine Internationalisierung.
Dennoch plädieren die Forscherinnen auch dafür, den militärischen Druck auf Russland aufrechtzuerhalten, um das Putin-Regime überhaupt zu Verhandlungen zu bringen. Der Einsatz von Waffen soll aber, und das zieht sich durch die Gesamtanalyse dieses Gutachtens, höchstens Mittel zum Zweck sein. Es gelte, Aufrüstung zu kontrollieren, die Kosten nicht überhand nehmen zu lassen und das Eskalationsrisiko so weit wie möglich einzuschränken. Dazu gehöre es im Übrigen auch, die Widerstandsfähigkeit demokratischer Institutionen zu stärken, etwa gegen populistische und extreme Kräfte.
Trotz lauter Rücktrittsforderungen, die umstrittene Präsidentin der TU Berlin, Geraldine Rauch, will weitermachen. Und heute gab ihr das Kuratorium der Hochschule dafür auch Rückendeckung. Sebastian Engelbrecht.
Das Kuratorium der Technischen Universität in Berlin spricht in einer Mitteilung an alle Beschäftigten von einem eklatanten Fehlverhalten von Universitätspräsidentin Geraldine Rauch. Durch ihre Likes auf der Plattform X habe sie der TU Berlin großen Schaden zugefügt und zu einer verstärkten Polarisierung innerhalb der Universität beigetragen. Geraldine Rauch hatte anti-israelische, zum Teil antisemitische Stellungnahmen auf X mit einem Like versehen. In einem Falle hatte sie ein verzerrendes Bild geliked, das den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu mit roten Hakenkreuzen auf der Brust zeigt. Das 12-köpfige Kuratorium der Universität würdigte, dass Frau Rauch sich in aller Form entschuldigt und Konsequenzen für ihre Arbeit und ihren Kommunikationsstil angekündigt habe. Man sei von der Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit dieser Entschuldigung überzeugt, heißt es in der Erklärung des Gremiums. Trotz des entstandenen Schadens wolle man Professorin Rauch bei ihrem angekündigten Neuanfang unterstützen. Man sei überzeugt, dass Frau Rauch keinerlei antisemitische Vorurteile pflege, damit sympathisiere oder diese unterstütze. Die zum Teil aggressiven Anschuldigungen gegenüber Frau Rauch seien aus der Sicht des Kuratoriums ungerechtfertigt. Sie seien ein eklatanter Verstoß gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Dem Kuratorium der TU Berlin gehört auch die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czuborra, SPD, an. Die Entscheidung des Aufsichtsgremiums, an Geraldine Rauch festzuhalten, basiert auf einer Abstimmung. Wie viele Gegenstimmen abgegeben wurden, teilte die TU nicht mit.
Sebastian Engelbrecht war das zum Abschluss der Informationen am Abend. Ich empfehle Ihnen noch unseren täglichen Podcast der Tag seit 17 Uhr online in unserer DLF-App. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend.